Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Howdy, ihr Lieben da draußen. Der literarische Saloon hat seine Schwingtüren für die Episode 161 wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist natürlich wieder Christian. Karin haben wir sicherlich auch, wenn du mal was sagen würdest.
Jeha.
Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben noch weiteres Personal am Start. Neben dem Cowboy und dem Saloon Girl auch noch einen Sheriff. Oder genauer gesagt eine Sheriffin oder wie nennt man das auf weiblich? Hast du da eine Idee?
Also ich meine, das ist aber jetzt auch wieder blöd, weißt du, man sagt ja einfach auch mal Bulle, und aber ein weiblicher Bulle wäre eine Kuh.
Ja, aber das, man sagt können, ja dann Bullen, können, komischerweise.
Ja, aber das außerdem, also egal wie, wir haben eine wunderbare Gästin, und ehe wir jetzt hier gleich wirklich ganz schlimme Sachen erzählen, wollen wir doch noch was Erfreuliches erwähnen, oder? Also Christian, möchtest du die frohe Botschaft kundtun?
Weiß ich, ich bin so geflasht. Solche Sachen habe ich noch nie gesehen. Unsere werte Mitstreiterin im Ordo Draconis Quartett hat vorhin in unserer internen Gruppe so etwas gepostet, was mich sofort dazu brachte, mal in die Amazon Charts zu gucken, und ich bin echt nicht mehr geworden. Offensichtlich ist also ihr erster Teil von Ordo Draconis aufgrund der vielen Vorbestellungen schon richtig weit oben. Weißt du eigentlich, wie weit oben?
Ja, in der Nische auf Platz 1 und so insgesamt, Platz hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja so Unterkategorien. Aha. Und da war sie auf Platz 1. Ich glaube, in zwei Unterkategorien auf Platz 1. Es ist spektakulär. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass wir diese Aufnahme ein bisschen vorproduzieren, im Gegensatz zur letzten Folge, die wir ja so wieder mal ganz knapp auf Naht, ja genau, ist es jetzt, haben wir wirklich schön Vorlauf, aber unsere Gästin, die hatte nur eben jetzt Zeit, und dann haben wir gedacht, dann machen wir auch das Intro gleich jetzt danach. Das heißt also, wir nehmen sozusagen, knapp zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Folge auf. Das heißt, es ist umso cooler, dass Lillys Buch Ordo Draconis Erwachen schon so hoch gerankt ist, denn liebe Leute, morgen, wenn ihr es gleich am Veröffentlichungstag dieses Podcasts jetzt hört, dann müsst ihr morgen nach Amazonien reisen und sofort dieses E-Book kaufen. Erwachen, Ordo Draconis, Band 1, Erwachen. Ich sag's nochmal, Erwachen.
Ist so wie bei der Müsli-Werbung.
Ne? Ja, genau. Genau. Aber Rosinen sind keine drin. Nein. Und ich glaube auch keine Kokosflocken und sowas. Aber es ist Whisky ist drin, irischer Whisky, der sich mit E schreibt, Whisky. Ein super, super cooler Drache, der erstmal lustiges Altenglisch von sich gibt. Und kauft dieses Buch, lest dieses Buch. Wenn ihr keine Kunden von dem großen A seid, dann müsst ihr nicht verzagen, sondern nur einfach ein bisschen warten. Anfang nächsten Jahres gibt's die E-Books dann auch in allen Shops. Und ich habe jetzt gerade am heutigen Tag, wo wir es aufnehmen, bin ich noch nicht ganz im Bilde, ob die Taschenbücher womöglich schon jetzt überall zu kriegen sind oder vielmehr Lillys Taschenbuch. Das wird man sehen, wenn nicht, dann wird es in Kürze folgen. Also dann könnt ihr es notfalls ist sowieso viel schicker, könnt ihr es auch als Taschenbuch beim Buchdealer eures Vertrauens käuflich erwerben.
Ich spreche echt zusammen.
Ja, ich auch. Ich freue mich total drauf und darüber, dass es jetzt sich zumindest schon mal ganz gut anlässt. Und dann schauen wir mal, was so drachentechnisch sonst noch so passiert.
Jawohl.
Würde ich sagen.
Und damit wir schauen können, was in dieser Folge noch alles so passiert, kannst du mir bestimmt gleich noch ein paar Worte zu unserer Gästin sagen, denn auch wenn ich mal in den Link geguckt habe, du hast sie ja schon mehrfach persönlich getroffen.
Ja, ich kenne sie schon seit ein paar Jahren. Es ist eine Verlagskollegin. Sie veröffentlicht auch bei Heyne. Sie ist auch bei Delia. Sie ist sogar inzwischen Vizepräsidentin. Sie schreibt auch in einem ganz ähnlichen Genre wie ich, also wirklich so cozy Kleinstadt-Dorfgeschichten. Allerdings nicht in Schottland, auch nicht an der Küste, sondern eher im alpinen Raum. Und ich würde sagen, ja, und was das Allercoolste ist, sie schreibt nicht nur, sie hat auch noch einen Zweitjob oder eigentlich ihren Hauptjob, der überraschend ist, möchte ich mal sagen. Aber das erzählt sie uns gleich selbst und wir unterhalten uns danach ausführlich drüber. Jetzt erstmal Trommelwirbel und einen Vorhang auf für die liebe Jana Lukas.
So soll es sein.
Ja, dieser Applaus war jetzt ganz für dich. Herzlich willkommen, liebe Jana Lukas.
Hallo auch von mir.
Dankeschön. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, ich habe es schon im
Kann ich mir gar
Intro
nicht
gesagt,
vorstellen.
Das ist die Frau, die noch mehr Pseudonyme hat als ich oder ungefähr genauso viele. Müssen wir gleich mal einen Vergleich machen. Aber stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum du hier bist, das klären wir dann gleich im Gespräch.
Okay, ja, also wie du schon gerade gesagt hast, ich habe eine etwas gespaltene Persönlichkeit. Ich bin Autorin unter den Pseudonymen hauptsächlich Jana Lukas, Ella Thompson und Jane St. Lukas. Ich habe früher auch Thriller geschrieben als Jane Luke. Und wenn ich mich nicht mit dem Schreiben beschäftige, dann bin ich Kriminalpolizistin in Stuttgart.
Jo, kann man machen.
Das mal so grob zusammengefasst.
Ich finde, das ist ja, also, weißt du, ich weiß ja, dass du vorwiegend jetzt in Liebesdingen unterwegs bist, was dein Schreiben betrifft, ja. Also, wir bedienen ja eine ziemlich ähnliche Zielgruppe, da ist es sehr kuschelig bei uns. Wir haben durchaus eigenwilliges Personal, wir haben auch humorige Geschichten, aber es ist immer eine Happy-End-Garantie, es ist immer auch Liebe im Spiel und es ist kuschelig, ja. Also, ich glaube, das kann man, ohne dass man dir oder mir jetzt zu nahe tritt, also wo kann man sagen, es kuschelt schon schön. Wie passt das um alles in der Welt zusammen mit deinem Polizistinnenjob? Das
Oh,
finde ich
es
so
passt perfekt
crazy.
zusammen, weil es einfach das komplette Gegenteil ist. Das ist das Schöne daran. Das sind einfach zwei Welten, die sich gar nicht wirklich berühren und ja, sich fast schon ein bisschen ausschließen. Und das ist eigentlich total toll, sehr entspannend. Man ist einfach in einer ganz anderen Bubble, wenn man nicht im Dienst ist, und das gefällt mir gut. Bedeutet natürlich nicht, dass ich, wie gesagt, nicht auch mit Thrillern angefangen habe, weil es heißt ja immer, schreibe über das, was du kennst. Und dann habe ich natürlich genau mit diesem Thema angefangen, aber das Morden ist echt anstrengend geworden. Also es fällt mir wirklich schwer, Menschen umzubringen auf dem Papier. Natürlich auf dem Papier, wie in der Wirklichkeit.
Ich wollte gerade sagen,
Aber
aber im wahren Leben ist kein Problem, oder?
Nein,
wäre jetzt der Moment,
nicht.
Wo geschnitten werden
sollte.
Genau,
reden wir jetzt natürlich nicht drüber. Nein, Spaß. Ja, es ist tatsächlich von Anfang an so gewesen, dass auch immer Liebe eine Rolle gespielt hat in meinen Geschichten. Und ja, dann ist irgendwann die Liebe hängen geblieben und das Morden hat nachgelassen.
Macht auch Sinn,
Das ist,
letztendlich.
ich wollte gerade sagen, ist auch sehr sympathisch. Aber wir haben uns ja auf der Buchmesse getroffen kürzlich und ich wusste ja, dass du Polizistin bist. Ich hatte aber keine Ahnung, in was für einem Spezialgebiet du dich tummelst. Ne? Also das fand ich dann schon beeindruckend. Kannst du darüber reden? Willst du darüber reden? Darf ich es verraten, was du mir erzählt hast? Oder sagst du einfach selbst, was du machst?
Du
Das
darfst
fände ich so
es, ja,
spannend.
also darfst natürlich sehr gerne verraten, ist kein Geheimnis, genau. Ich bin Rauschgiftfahnderin, schon seit über 20 Jahren inzwischen. Und ja, mache das sehr gerne. Bin in einem ganz tollen Team und genieße meine Arbeit.
Ich meine, allein das ist ja schon wirklich, das ist ja schon mit das Beste, was man über seinen Job sagen kann. Das können leider auch ganz viele Leute nicht. Wenn du mich heute fragst, würde ich auch sagen, ich kann es nicht. Mein Job ist von A bis Z heute doof. Aber es ist aber jetzt auch nur, es ist aber jetzt auch nur so eine Tagesformgeschichte. Aber ich meine, jetzt mal hier Rauschgift, Drogen, das ist ja schon, also viel abgründiger geht ja kaum noch, oder? Also weißt du, so ich denke mir immer so, Morde, die geschehen schon auch mal aus einer Affekthandlung und lassen sich vielleicht irgendwie durch große Gefühle und sowas auch noch erklären, also manche zumindest, aber jetzt so diese Drogenszene, das ist schon mal amtlich so ziemlich was ziemlich Düsteres, oder ist das nur auch so eine Vorstellung, die ich habe?
Es ist schon herausfordernd, keine Frage. Also es ist natürlich auch so, dass man ja immer auch darüber nachdenken muss, warum ist es denn, wie es ist. Also viele Menschen haben ja auch, tragen Geschichten mit sich rum, Traumata, Erlebnisse. Die wenigsten werden jetzt einfach so aus Jux und Dollerei vielleicht rauschgiftsüchtig. Und das ist natürlich auch schon immer zum Teil ganz krasse Geschichten, die da dahinter stehen.
Ja. Naja, und wenn man
aber erst es ist mal ein sehr spannender Bereich, ja. Es ist ein sehr spannender Bereich und sehr, sehr vielseitig von der Arbeit her. Und deswegen ist es trotz allem ganz großartig, da zu arbeiten.
Toll. Das finde ich wirklich, also das hat mich ja auch so beeindruckt, als wir miteinander gequatscht haben, da bei dem Abendessen. Was für eine Begeisterung du für deine beiden herausfordernden Berufe hast, ja. Und jetzt kann ich ja sagen, okay, das mit den Liebesromanen, das kann ich jetzt ganz gut nachvollziehen, weil es ist halt auch schön. Aber das andere, also ich finde es total faszinierend und ich kann mir auch, also ich bin ja fantasiebegabt, deswegen kann ich es mir schon grundsätzlich vorstellen, dass diese beiden Aspekte deiner gespaltenen Berufspersönlichkeit einfach auch so tiefe menschliche Grundempfindungen auch abdecken, ja? Also dieses einerseits die Abgründigkeit, also die wirst du in deinem Liebesroman natürlich auch haben, weil wir sind ja alles irgendwie Menschen mit dunklen und hellen Seiten, aber ich finde das wirklich faszinierend, diesen Spagat hinzukriegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal in deinem Polizeijob im Einsatz bist, du musst jetzt keine Details erzählen, was da so alles passiert, aber ich stelle mir jetzt hier wilde Razzien und sonstige Dinge vor und du hast es dann mit diesen Menschen zu tun, die sicherlich auch aus ganz unterschiedlichen Milieus sind und manche sind wahrscheinlich eher irgendwie Opfer mit irgendwie einer interessanten Geschichte oder einer traurigen und manche sind wahrscheinlich wirklich so die krassen, ich meine Fantasie, sind diese krassen Dealer, die wirklich auch alles daran setzen, möglichst viele Menschen in die Abhängigkeit und ins Verderben zu stürzen und was auch immer. Also da sind ja irgendwie immer Stories dahinter. Ist es bei dir auch so, dass du eben diese Geschichten, dass die dich dann, weiß ich nicht, eventuell mehr berühren als deine Kollegen? Also einfach wirklich so, weil du auch die Geschichte siehst und nicht nur jetzt diese Person.
Also es, man muss lernen, mit seiner Arbeit umzugehen. Also ich glaube, jeder macht das ein bisschen anders. Ich hatte dieses Jahr vor 2 Monaten war das ungefähr, hatte ich mein 30-jähriges Dienstjubiläum. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Polizei. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man in der Lage ist, die Arbeit auch hinter sich zu lassen, wenn man die Tür zumacht. Es gibt sicher immer Sachen, die trägt man mit, die nimmt man auch eine Zeit lang, treiben die einen um oder nimmt man mit nach Hause. Aber in der Regel ist es gut, wenn man einfach lernt, dass man da auch einfach einen Cut macht. Weil wenn man nicht davon loslassen kann und wenn man einfach sich nicht trennen kann von den Gedanken, von der Arbeit, dann dann ist es, glaube ich, auch nicht wirklich gesund auf Dauer und dann macht man sich selber auch kaputt. Deswegen ist es einfach so ein Schutzmechanismus, den man über die Jahre lernt und den, glaube ich, die meisten von uns sich angewöhnt haben. Man verarbeitet das immer noch, indem man vielleicht einfach auch nach dem Einsatz nochmal drüber spricht, dass wir einfach nochmal so ein bisschen auch rekapitulieren, wie war es, was war jetzt irgendwie besonders oder so. Aber ist schon wichtig, dass, außer es ist jetzt wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches, dass man es auch dann hinter sich lässt und nicht mit nach Hause nimmt.
Ist es eventuell auch schon mal vorgekommen, dass irgendein, nennen wir es mal Schicksal, was du da erleben musstest, durftest oder wie auch immer, es tatsächlich dich so beschäftigt hat, dass es in irgendeiner Form in eine Backstory oder tatsächlich in einen Handlungsstrang einer deiner Geschichten geschafft hat? Oder du nicht anders konntest,
Nee,
oder so?
das halte ich tatsächlich sehr getrennt. Da
Hm.
achte ich wirklich drauf,
Ja, ich denke, es ist gut.
weil man ja da wirklich genau sehr vorsichtig sein muss, auch wessen Geschichte man da erzählt. Also es war auch, als ich die Thriller geschrieben habe, haben meine Kollegen alle immer versucht rauszufinden, wer jetzt wer ist und wer da ob da ein ungeliebter Chef umgebracht wird, ob der Lieblingskollege irgendjemandem ähnelt oder so. Aber da bin ich wirklich rein fiktiv. Aber es ist ja einfach so generell so ein großer Erfahrungsschatz, den man über die Jahre ansammelt. Man hört und sieht so viel und da verbinden sich mit Sicherheit auch Elemente, die dann irgendwo wieder auftauchen.
Ja, ich denke auch, also ich meine, das geht ja auch Christian und mir so, die wir ja jetzt irgendwie weit weniger aufregende Brotjobs haben, wobei ich ja im Moment nur noch schreibe. Aber Christian, dein Brotjob, würde ich jetzt auch mal sagen, ist jetzt per se scheinbar nicht so super inspirierend für Geschichten, aber trotz alledem, wie wir unser
Du.
Leben leben und den Alltag und
Ja.
oder wolltest
Also,
du mir gerade sagen, was für aufregende Dinge bei dir im Büro
na, sagen wir mal
passieren?
so, tatsächlich ist genau etwas, was ich bei meinem Brotjob hatte, nämlich die Teilnahme an einem IT-Projekt, was ja auch eigentlich bloß so für unsere interne Software irgendwie war. Aber natürlich haben wir dann abends, weil ich da eben in Hannover kaserniert war, dann eben auch mal mit den Programmierern unterhalten und sonst wie was in die Richtung mal weggegangen. Und da ist so zum Teil auch ein bisschen Inspiration für den einzigen Krimi, den ich geschrieben habe, rausgekommen. Weil es ja da eben auch darum geht, so nach dem Motto, was denn theoretisch so möglich wäre an Daten, die Leute einer App gegenüber freimütig freigeben, dann dazu zu benutzen, um andere Dinge zu tun.
Eben.
Aber
Ja, generell
ansonsten.
eine der größten Herausforderungen, die wir da gerade haben. Also das ist auch ein super Krimi-Thema, ja.
Ja, also ich finde es wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Grenze zu ziehen. Also ich kann das auch nicht. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich bin ja wie so ein Schwamm. Und natürlich würde ich niemals eins zu eins jetzt was ich also selbst erlebt habe oder was ich irgendwie in einem Podcast oder sonst oder ge gehört habe oder gelesen habe. Natürlich übernimmt man sowas nicht eins zu eins. Aber naja, also ich finde schon, also wenn ich dann irgendwie Geschichten höre oder mit Menschen ins Gespräch komme und die mir dann aus ihrem Leben erzählen, egal was es ist, das sind manchmal ja auch ganz banale Aspekte, aber irgendwie merke ich dann, das muss auch nicht immer sofort passieren, aber irgendwie fließt das, glaube ich, alles in mein Schreiben ein. Also ich könnte das gar nicht so trennen.
Ich habe das tatsächlich auch getrennt von der Polizei. Also das trenne ich wirklich ab, aber ansonsten habe ich das auch. Also wenn ich ein spannendes Interview im Fernsehen sehe oder irgendwie eine Person irgendwas Spannendes oder Interessantes gemacht hat oder so, dann inspiriert mich das auch. Also so immer eins der Beispiele, was noch gar nicht so lange zurückliegt, das habe ich eingebaut in ein Buch, weil ich das so toll fand. Da war ein junger Mann, man muss gestehen, den Namen habe ich schon wieder vergessen, aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Palmen aus Stahl. Der ist als Jugendlicher obdachlos geworden, weil seine Mutter ihn rausgeworfen hat. Und der hat
Krass.
aber trotz allem dann, also er hat auf der Straße gelebt, hat aber trotz allem einen Schulabschluss gemacht, hat Abitur gemacht, hat am Ende studiert. Und das war so eine faszinierende Persönlichkeit, so ein spannender Lebenslauf, dass ich gesagt habe, so eine Figur möchte ich auch in einem Buch drin haben und habe das dann auch tatsächlich einer Protagonistin dann auch gegeben, eine ähnliche Geschichte, und habe das eben darauf aufgebaut oder eben auf diese Idee aufgebaut, auf die ich von alleine nie gekommen wäre. Und deswegen, also ich saug das schon auch auf, aber ich achte immer so ein bisschen drauf, dass ich die Polizei außen vor lasse. Was ich halt immer mache, ist, dass ich natürlich versuche, Polizeiarbeit nicht ganz so unrealistisch aussehen zu lassen,
Das
wenn
ist
sie mal
gut,
irgendwo vorkommt. Na, weil das ist ja immer auch ein bisschen ein Problem. Das ist nicht ganz so einfach, weil das natürlich auch sehr schwierig ist, aber so wie im Tatort ist es halt bei uns in der Regel nicht.
Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich so gut wie keine Serie geben, die man so üblicherweise kennt, die irgendwie akkurat da am Start ist, ja. Also, weil wenn ich mich teilweise eben mit Bekannten unterhalte, die sind auch beide Kriminalpolizisten und sie ist im Bereich Romance-Scam so unterwegs und so. Und was er jetzt macht, weiß ich gerade gar nicht. Aber also auch, wenn die so erzählen, da, also so nur ansatzweise, da habe ich so das Gefühl, naja, okay, das hat wirklich nichts damit zu tun, was Klein Fritzchen im Fernsehen so erlebt, ja.
Absolut, ja. Und ja, aber ich glaube, Romance-Scamming, das ist ja total faszinierend, also was es da für Fälle gibt, ja. Und was auch, also das ist ja so abstrus zum Teil, und aber es gibt trotzdem einfach Opfer, die dann wirklich, also ich, das ist ja so ziemlich mit das Perfideste, was man den Menschen antun kann, ne? Weil man auf der einen Seite ihn um sein ganzes Geld bringt, aber ihn halt einfach emotional auch so am Ende zerstört, das ist schon schrecklich, ja. Ja. Also spannendes Feld auch einfach.
Ja, ich kriege in letzter Zeit auch immer wieder bei einem meiner vielen Messenger ständig irgendwelche Nachrichten von Leuten, die ja irgendwas von mir möchten. Und das juckt mir manchmal so in den Fingern, so was Ähnliches zu machen wie hier unsere Buchpreisgewinnerin mit wie Martina Hallo, guten Morgen, wie geht es genau? Ja. Wie geht es dir heute? Weil, also so irgendwie, da war das so irgendwie so, na, bist du Alex? Mein Schum, wie wäre es, wenn ich schreibe manchmal nicht? Oder manchmal schon? Was würde sie dazu sagen? Oder er oder es? Ja, na egal.
Ich lösche aber jetzt mal nochmal zur diesen oh, Entschuldigung, ja? Ja.
Nee,
diese Dings, das gibt ja auch dieses Enkeltrick-Ding mit Hallo Papa, diese WhatsApp, kannst du mir Geld schicken? Und da gibt es ja auch so ein dieses Bedürfnis immer zu antworten. Wir haben dich nicht, haben uns nicht umsonst vor 10 Jahren von dir losgesagt und finden dich scheiße und wir wollen nicht mehr, dass du unser Kind bist und so. Aber man schreibt es natürlich nicht, aber man hat manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, so eine Antwort zurückzuschicken. Ja.
Ja, da würde wahrscheinlich sofort kommen, blockiert.
Wahrscheinlich. Es gibt jetzt übrigens, das ist übrigens auch eine Masche, die habe ich jetzt bei meinen englischen Übersetzungen, kriege ich auf meiner englischen Charlotte-Mail-Adresse wirklich jeden Tag ungefähr ein halbes Dutzend solche so scammy E-Mails, wo dann die Leute sagen, oh, und ich habe dein Buch gelesen und es ist so schön, so berührend und es geht da und da und wie die Figur X mit der Figur Y interagiert und sowas, wo du ganz klar, also es ist alles von KI geschrieben und klingt aber super und klingt so, also ich meine, die haben nur den Klappentext irgendwie gescannt und vielleicht noch ein paar Rezis und dann, und inzwischen lösche ich die einfach alle, aber dann, jetzt habe ich von einer, die hat mir 4 Mails hintereinander geschickt zu einem Buch, das noch gar nicht erschienen ist und wo sie mir geschrieben hat, wie wahnsinnig sie diese Geschichte berührt hätte und dann habe ich sie wirklich auch gefragt, ob sie der Hellsichtigkeit
mächtig ist,
fähig ist und wie mächtig ist und das ist auch und dann, naja, dann kam dann wieder noch eine epische Entschuldigung und sowas, aber das ist wirklich total krass, wie perfide das läuft. Aber was ich vorhin eigentlich sagen wollte, man hört ja immer, also ich bin ja, also ich meine, meine Polizeierfahrung kenne ich aus ungefähr 97 True Crime Podcasts, die ich alle irgendwie von A bis Z durchsuchte. Also insofern, die Quellenlage ist jetzt, sage ich mal, auch eher dünn. Aber was ich da gelernt habe, ist, dass wahre Polizeiarbeit und wahre Ermittlungsarbeit natürlich so unfassbar viel mühsamer, kleinteiliger und sozusagen auch langweiliger ist, als man es natürlich jetzt in einem Tatort oder auch in einem geschriebenen Krimi darstellen könnte. Ja, also das ist halt einfach wahnsinnig mühsam. Ich denke mal auch, das wird in deiner, in der Drogenszene, in der Rauschgiftszene wird das ja auch ähnlich sein, wenn man da irgendwie viel recherchieren muss, könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist ja wahrscheinlich nicht jeden Tag super Action-Zugriff und dann haben wir die bösen Buben gefasst, sondern das ist ja vermutlich auch ziemlich viel Schreibtischarbeit.
Ja, oder? Der Zugriff ist ja das Ende. Das Zugriff ist dann der schöne Moment, wenn alles zusammenläuft. Und davor steht natürlich, genau, also es ist sehr viel Puzzlearbeit. Das ist in jedem Bereich so, bei der Kripo natürlich, also nicht nur bei uns. Mhm. Und es ist, also man sagt uns nicht umsonst nach, dass wir Schreibtischtäter sind. und ganz viel natürlich auch im Büro passiert. Und auch ja, also auch gerade bei Tatort oder so, ne? Also diese zwei Ermittler, die da so cool mit der Waffe am Gürtel durch die Gegend rennen und die Welt retten, ohne nie auch nur einen Aktenvermerk zu schreiben, die entsprechen halt nicht so ganz der Realität.
ja, aber ich ja, wollte, also, jetzt, wollte jetzt ne, die Lanze für diese, sag ich mal, für diese Kunstcops bringen, brechen, weil das würde ja keiner lesen oder angucken wollen. Genau. Also so, oder? Das genau. ist ja genau der Punkt. Ja. Also das willst du ja nicht lesen, wie so eine irgendwie Objektrecherche irgendwie anderthalb Jahre dauert oder bis so ein Missbrauchspornografiering irgendwie 3 Jahre im Darknet observiert wird, bevor da mal der Zugriff passiert. Das ist ja jetzt, sage ich mal, dramaturgisch eher
schwierig. Ja. Genau. Nee, das geht natürlich nicht. Und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, auch einfacher, wenn Leute Krimis oder Thriller schreiben, die keine Polizisten sind, weil dann man natürlich sich das auch ein bisschen rausnehmen darf. Da muss man auch nicht ganz so genau sein. Aber für einen Polizisten ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man so, ja, weil die Kolleginnen auch sagen, das hast du da für einen Blödsinn geschrieben.
Ja,
also
genau.
Wir machen das, so machen wir das doch nicht. Genau.
Jetzt mal, genau, jetzt mal die Gegenfrage fällt mir gerade ein. Kannst du denn überhaupt noch Krimis oder Thriller mit Polizeibeteiligung lesen? Oder bist du die ganze Zeit nur am, oh nein!
Also lesen, ich lese tatsächlich schon lange keine Krimis mehr. Ich habe jetzt mal wieder eine Karen Rose gelesen, also das ist auch so Romantic Thrill, wo eben auch so eine Liebesgeschichte mit drin ist. Habe ich jetzt wirklich seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder eine gelesen. Aber ich lese, glaube ich, wirklich fast ausschließlich nur Liebesromane. Aber da gibt's ja auch so viele, da kommt man ja schon nicht hinterher.
Ja.
Und dann brauche ich schon nicht auch noch Bildern in einem anderen Genre.
Ja, das ist wohl wahr. Von wie vielen Kolleginnen und Kollegen wirst du regelmäßig an, also jetzt aus der schreibenden Zunft meine ich, zu sagen, kannst du mir mal hier bei der Szene für meinen Krimi helfen oder sowas oder wie Polizeiarbeit wirklich funktioniert und wahrscheinlich übernehmen sie es dann gar nicht, oder? Weil die Realität zu
ja, also ist. Genau, also ich werde recht häufig um Rat oder Hilfe gebeten, tatsächlich. Ich gebe auch ab und zu mal so ein kleines Seminar. Also ich habe das ja, Karin, wir sind ja bei Delia, der Vereinigung der deutschsprachigen Liebesromanautoren. Da habe ich das, wurde ich schon mehrmals gebeten, da einfach auch mal so ein bisschen zu erzählen, wie die Polizeiarbeit denn wirklich funktioniert und was bei uns anders ist als im Film oder im Buch. Ich bin da ganz offen. Ich sage, wie es ist, soweit ich das sagen kann. Und ich verstehe aber voll und ganz, dass das nicht alles so eins zu eins umgesetzt werden kann. Also das erwarte ich auch gar nicht. Aber was halt ganz gut ist, ist, dass wenn man eine Person fragt, die sowohl Polizist zum Beispiel als auch Autor ist oder Arzt und Autor, also immer eine Person, die eben auch Autor ist, hat man immer den Vorteil, dass der sich auch ein bisschen in diese Sache reindenken kann und vielleicht auch schon ein paar Tipps geben kann, die das ein bisschen, wie man es auch anders umsetzen könnte, weil man ja so ein bisschen eher auch in dieser Autorendenke drin ist. Und das ist manchmal so ein kleiner Vorteil, wenn man jemanden fragt, als wenn man jetzt, der eben auch schreibt, als wenn man eben jetzt einen einfachen Polizisten hat, der eher einem erzählen kann, wie das halt abläuft. Und da haben wir vielleicht als Autoren manchmal auch den einen oder anderen Trick, wie man es vielleicht auch umsetzen könnte. Und dann ist es nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch.
Ja, das ist dann immer noch die Kunstfreiheit.
Genau.
Ja, ich finde auch, also das ist, also ich habe ja dann auch jetzt mal so nebenbei 3 Krimis geschrieben, einfach weil ich Lust drauf hatte und habe mir dann aber auch gut überlegt, wie ich das aufziehe, weil ich eben durch meine ausgedehnte True Crime Recherche wusste, dass ich es wahrscheinlich sowieso nicht realistisch hinkriege mit echter Polizeiarbeit. Deswegen habe ich einfach mal direkt komplett Privatermittler genommen, die auch völlig völlig leidenhaft sind, die ja einfach dann mehr oder weniger machen können, was sie wollen, wobei sie natürlich auch mit echten Polizisten dann zu tun haben, die, also, ich meine,
Inspektor Wilson
ist, der ist, ist hochgradig genervt, Und umgekehrt, ja, also es ist, aber ja, ist ja egal, das wer kennt es nicht, ja, so der so ein klassischer Cozy Crime, aber das fand ich dann auch, also das ist einfach was, was ich dann einfach spaßig finde, und ich glaube, vermutlich, weil ich ja ansonsten auch den ganzen Tag hauptsächlich, naja, jetzt, ich lüge jetzt gerade wie gedruckt, weil wenn ich mir jetzt die letzten Tage angucke, wo ich kein Wort geschrieben habe, sondern nur anderen Kram gemacht habe, der irgendwie seelenzerfressend hoch 10 war und dann wirklich zum Teil buchstäblich Mordgelüste in mir geweckt hat. Also nein, aber romantisch gesehen würde ich ja sagen, wenn ich mich den ganzen Tag mit Liebe beschäftige, brauche ich gelegentlich mal auch ein Ventil, um dann eben auch die dunklere Seite von mir mal der ein bisschen Auslauf zu geben. Und vielleicht habe ich aus diesen Gründen diese Krimis geschrieben, wobei die wirklich nicht düster sind, sondern sogar eigentlich sehr viel lustiger als meine ganzen Liebesromane. Aber ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein tiefes menschliches Bedürfnis, dass man alle möglichen Seiten und Aspekte an sich auch auslotet. Und du kannst es irgendwie in deinen beiden Jobs machen.
Ja, das ist vielleicht dann mein großes Glück, ja. Ansonsten muss ich einfach die Protagonisten einfach auch mal ein bisschen in seelisches Trauma schubsen. Jo. Aber am Ende ist alles wieder gut und dann ist ja auch recht, ja.
Das ist das Wichtigste, genau.
Drama muss sein.
Wenn du noch Luft holst, dann hast du auf jeden Fall noch Pulver.
Aber ich merke mir das. Frag du mal.
Ich ganz anderes fragen wollte. Deswegen, nur gut, dann grätsche ich wie immer einfach mal so rein. Man kann ja, wenn man eben auf deiner Website ist eben und die Pseudonyme so vor sich sieht, erkenne ich ja relativ schnell, dass fast alles Abwandlungen deines Namens sind, was ich persönlich sehr begrüße, denn ich mache das auch. Aber wie passt Ella Thompson da rein?
Entschuldigung. Was ist denn jetzt los? Entschuldigung?
Ja.
Ja, wir hören dich.
Wartet mal bitte ganz kurz.
Ja, alles gut. Ja.
Hatten wir auch lange nicht mehr. Vielleicht ist der Amazon-Bote wieder da.
Entschuldigung.
Genau.
Ja, sorry, ich habe sie nicht gehört.
Vielleicht sollte ich zwischendurch.
Ja, ich hab sie nicht gehört.
Bitte gehen Sie einfach weiter, hier gibt's nichts zu sehen.
Das könnte man dazu sagen.
So, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder alles da. Gut. Oh, das tut mir voll leid. Ich bin ja im Hotel.
Ah.
Und da denke ich schon die ganze Zeit, da klopft irgendwie einer. Und jetzt hat er echt hier die Tür aufgemacht, weil die heute Morgen die Geräte geprüft haben und jetzt da noch Aufkleber drauf machen wollten.
Oh. Gut, also dann lasse ich das jetzt einfach mal drin, weil das ist wieder so ein Klassiker. Wir hatten schon Pizzaboten, wir hatten Amazon-Lieferungen, Amazon-Abholungen und sonst was, aber der war neu. Insofern,
liebe Leute. Also der Geräte-Draufkleber. Ja, ich dachte so. Und weil ich halt aufs Klopfen nicht reagiert habe, hat er gedacht, es ist keiner da. Und ist einfach reingekommen. Ja, gut. Aber hier bin ich wieder.
Ja, super.
Meine Geräte sind offensichtlich sicher. Ja.
Genau, richtig. Sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du meine Frage überhaupt mitgekriegt hast. Deswegen, ich stelle sie vorsichtshalber nochmal neu.
Ja, bitte.
Also, deine ganzen Pseudonyme, die haben ja alle, wie man relativ gut erkennen kann, was mit deinem Namen zu tun, was ich persönlich ja auch gerne mache. Aber wie bitteschön passt Ella Thompson da rein?
Ja, die ist wild. Die Ella, die musste ich mir zulegen, oder ich wurde von meinem Verlag, von Heine, damals gebeten, ein geschlossenes Pseudonym zu machen, weil man am Anfang diese Romane, die in der Regel in den USA an der Ostküste spielen und eben so ein amerikanisches Setting haben, auch ein bisschen mehr Spannung hatten, ein bisschen von der Jana Lukas trennen wollte, die einfach so in Deutschland im Alpenraum unterwegs ist. Und das sollte halt schon ein Name sein, der nicht so oft, also nicht so die Verbindung hat, dass man nicht gleich denkt, ah, das ist ja die.
Okay,
das ist doch auch
dann
die. Und genau, und die Ella ist die Ella ist tatsächlich meine Großmutter angelehnt, die Ellie hieß, und die war Buchhändlerin und Bibliothekarin. Und ich glaube, von ihr habe ich wahrscheinlich dieses ganze Schreib- und Geschichten- und Büchergehen. Und und dann war das eben so ein bisschen daher geholt. Aber genau, der Hauptgrund war daran, dass man mich nicht erkennen sollte.
Ja, aber das ist jetzt inzwischen offensichtlich vorbei.
Das hat sich geändert, genau. Ja, nach ein paar Jahren ändern sich solche Dinge bei den Verlagen manchmal.
Ja,
und dann,
natürlich.
War ich auch ganz froh, dass ich das dann sagen durfte. Ja.
Ja, und ich wollte jetzt mal auf ein anderes großes Ereignis oder mutmaßlich großes Ereignis in deiner Autorinnenkarriere zu sprechen kommen. Wie war es, als du auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen bist? War es so, wie ich es mir vorstelle?
Da bin ich kurz ganz schön ausgeflippt.
Oh, verständlich.
Ja, wir haben ja alle so unsere Bucketlist-Ziele oder unsere Träume, unsere ganz großen. Und wenn man anfängt als Autorin, dann sind die Träume riesig und man merkt am Anfang noch gar nicht, was für ein kleines Licht man eigentlich ist und wie viel großartige Autoren es ja gibt. Und in der Regel empfindet man alle anderen ja sowieso als viel großartiger als sich selbst. Und dann hat man einfach so, ich habe auch ganz, ganz klein angefangen, mit einem ganz kleinen Verlag. Und dann war das Ziel erreicht, überhaupt ein Buch veröffentlicht zu haben. Das war ja unfassbarer Traum. Und dann merkt man so, es wäre doch auch toll, mal im Buchladen zu stehen. Und was muss ich denn tun, um diesen Weg zu gehen und es dahin zu schaffen? Und dann ist irgendwann dieser nächste Traum erreicht. Naja, und dieser große orangene Button, der schwebt irgendwo immer im Hintergrund. Und von dem träumen wir sicher alle. Und das war schon richtig groß. Ja.
Ja. Für welches Buch war es jetzt?
Also, Entschuldigung.
Mensch, ich wollte jetzt erstmal wissen, für welchen Titel das war.
Das war für den dritten Teil der Mühlenschwestern-Reihe. Und ich habe nicht mal mehr den Namen im Kopf im Moment. Oh Gott, ich kann mir meine Titel so schlecht merken. Aber die dritte Mühlenschwester war es.
Die dritte Mühlenschwester, sehr gut. Ja, und umso toller. Ich finde, das ist ja einfach ein super Erfolg, weil es heißt ja immer, dass gerade bei so Reihen, dass die dann hinten runter ein bisschen abschwächeln und sowas, ist ja auch oft die Angst der Verlage. Umso großartiger, dass es dann mit dem dritten Teil geklappt hat. Das ist ja wirklich fantastisch.
Ja. Das zeigt
das war toll. Aber man muss mal ehrlicherweise an der Stelle auch dazu sagen, dass natürlich der Vorteil auch bei Folgebänden ist, dass diejenigen, die drauf warten, ihn dann natürlich gleich kaufen. Und das ist natürlich auch wieder gut.
Ja.
Das stimmt auch.
Ja, also manchmal hat man damit Glück, eben klar, wenn der Einstieg bei den ersten Teilen schon, sagen wir mal, gut genug war, dass man sich dadurch so eine gewisse Fanbase aufbauen konnte, die man dann vielleicht noch so ein kleines bisschen, wie Karin mit ihren Newslettern dann bei der Stange hält und womöglich noch vermehrt. Ich sehe, du hast auch Newsletter bei dir auf der Seite irgendwie am Start und meinst du, dass dir das auch noch irgendwie was mehr gebracht hat, irgendwie, dass da du Leute quasi gewonnen hast, die möglicherweise vorher noch nicht was von dir gelesen hatten? Also zumindest von den Mühlenschwestern vielleicht?
Also eher nein, weil da bin ich tatsächlich noch am Anfang. Also Lars Karin, mein großes Vorbild. Also wir hatten es jetzt gerade bei dem Abendessen in Frankfurt davon, dass da bei mir noch ganz viel Luft nach oben ist. Und das mache ich noch nicht so lange. Ich glaube, ich habe mein Newsletter erst seit einem ja, seit einem Jahr vielleicht
Ja,
oder anderthalb Jahren.
kommt mir bekannt
Und
vor.
ich arbeite dann noch dran. Aber Karin, ich habe auch schon mal von ihr einen Vortrag gehört oder eben schon viel Input bekommen. Und ich bin jetzt auch wieder hoch motiviert, da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Energie reinzustecken. Aber so wie Karin ja auch manchmal sagt, oder dir geht es sicher genauso, das Drumherum ist immer so viel Arbeit, dass man manchmal
Ja.
vergisst, dass man eigentlich Bücher schreiben möchte. Und
Ja.
ja, das ganze Social Media und Homepage, Newsletter, das ist manchmal ganz nett zum Prokrastinieren, wenn man keine Lust hat, sonst was zu machen und sich selbst von der Arbeit abzuhalten. Aber ja, es wäre
Schwierig.
schön, wenn das nicht so viel Arbeit machen würde, genau.
Genau,
Aber es
von
ist ein gutes, eine gute Möglichkeit, auch mit den Lesern zu interagieren. Und deswegen bin ich da auch hoch motiviert, mich da noch ein bisschen mehr reinzusteigern.
sehr gut, das wird sich lohnen. Aber ich meine, ich muss ja sowieso sagen, ich finde es ja total faszinierend, wenn ich mir eben deine Social Media Präsenz angucke und wenn ich mir deine Website angucke, wie gut das alles gepflegt ist. Und was für einen Output du ja auch an Büchern hast. Es ist ja nicht so, dass du hier nur alle 3 Jahre mal einen Roman veröffentlichst. Und es ist ja auch nicht so, dass du deinen Polizeijob so irgendwie in einer irgendwie 30% Teilzeit machst, sondern das ist ja richtig, auch richtig viel. Also ich bin wirklich fasziniert und tief beeindruckt, wie du das überhaupt schaffst. Hat dein Tag irgendwie 36 Stunden? Hast du irgendwie einen Deal mit dem Universum oder wie
Ja, ich
klappt das
könnte
bei
euch das
dir?
jetzt verraten, aber dann müsste ich euch blitzdingsen. Nee,
Ah,
also
okay.
was ich tatsächlich gestehen muss, ich arbeite nur noch 75% bei der Polizei.
Naja,
Also ich
nur
habe
noch.
mir ein bisschen da auch einen kleinen Puffer geschaffen, indem ich das Schreiben ausleben kann. Aber was, glaube ich, ein großes Thema ist, ist einfach Disziplin. Also ich bin ein extrem disziplinierter, durchgetakteter Mensch. Also ich nehme mir auch wirklich, ich habe Schreibziele und die halte ich ein. Da achte ich drauf, dass ich da irgendwie auch immer so ungefähr den gleichen Output habe und so. Also das ist auch ein bisschen wie mit der Polizeiarbeit. Das Autorendasein klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Und jeder von uns arbeitet da ja ein bisschen anders. Aber ich bin da wirklich extrem strukturiert und durchgetaktet und vorbereitet und deswegen kann ich das so machen. Ich glaube, wenn ich ein anderer Schreiber wäre, also wenn ich jemand wäre, der so 2 Tage alles aus sich rausschreiben muss, 2 Tage am Stück, was in ihm drin ist und dann aber 2 Wochen wieder keinen Stift mehr anfassen könnte oder keine Tastatur, dann würde ich wahrscheinlich nie ein Buch fertig kriegen. Aber zum Glück bin ich halt, wie ich bin, und ich kann mich auch mal eine Stunde hinsetzen, wenn ich die Zeit habe, und kann einfach weiterschreiben. Das ist natürlich für mich ganz Ding. Und was man natürlich immer bedenken muss, ich schreibe ja auch meistens mindestens 3 Teile. Und da ist es ganz gut, Karin, das wirst du auf jeden Fall auch kennen, wenn man schon so ein bisschen sein Setting hat, seine Protagonisten hat. Man muss nicht immer so viel neu erfinden, wie wenn man jetzt im Standalone schreiben würde.
Ja.
Und kann sich dadurch natürlich auch ein bisschen Zeit sparen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich mit das Tollste an Buchreihen, wenn man einfach so das ganze Hintergrundrauschen, wenn man es einfach schon kennt. Also selbst wenn es in jeder Geschichte ein bisschen anders ist, natürlich, aber wenn man eben nicht mehr die Welt komplett neu erfinden muss, sondern wenn man sich da schon wieder so rein gemütlich reinkuscheln kann in das, was man schon hat. Trotz alledem jetzt natürlich die absolute Gretchenfrage, obwohl ich ja die Antwort schon kenne, aber die Hörerinnen und Zuhörer kennen es ja noch nicht. Plottest du oder schreibst du so drauf los?
Ich bin eine Hardcore-Plotterin, ganz eine Extremst-Plotterin.
Wow. Wie
Ja.
tief geht das? Bis in welche Abgründe geht das?
Also das ist wirklich szenisches Plotten, bis grob die Dialoge aufgelistet
Wow.
sogar. Und ich muss aber gestehen, das mache ich nicht einfach so alleine, sondern ich mache das zusammen mit meiner besten Freundin, mit Leonie Lasteller, die ist eine Autorin, die mit der ich schon sehr, sehr lange sehr gut bef oder eigentlich ja wirklich meine beste Freundin, und wir verstehen uns einfach komplett. Also wir sind, sie schreibt zwar New Adult, also völlig anderes Genre, Aber wir ticken total gleich, wenn es um die Sachen, um diese Strukturen geht. Und wir plotten ihre Sachen immer und wir plotten meine Sachen immer. Das machen wir immer zusammen. Und wir schreiben inzwischen sogar eine gemeinsame Reihe, die Outer Banks Saga, wo wir praktisch abwechselnd auch sie immer die männliche Perspektive, ich die weibliche Perspektive schreibe. Und wir plotten das so durch, dass wir praktisch unabhängig voneinander schreiben können.
Wow.
Also da muss nicht der eine warten, bis der andere die Szene geschrieben hat, um weiterzuschreiben, sondern es ist wirklich so fertig eigentlich, dass wir das unabhängig voneinander sogar machen können.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vor Ehrfurcht erstarren soll oder ob ich
Oder ob du es
irgendwie
verrückt findest.
panische Schnappatmung kriege. Weil also für mich wäre das der Punkt, weißt du, wenn ich einfach, also bei mir, ich bin wirklich so das hundertprozentige Gegenteil.
Ja.
Sobald ich weiß, wie meine Geschichte ausgeht, habe ich jedes Interesse daran verloren. Dann muss ich sie nicht nochmal erzählen. Wenn ich weiß, worum es geht in der Story, dann ist das Thema für mich erledigt.
Ja.
Deswegen, ich finde es auch
Ich finde
immer,
das
wenn
so,
ich
nee, es ist einfach, ja.
Wenn ich Ende
Entschuldige.
geschrieben habe, nee, macht nichts, wenn ich Ende geschrieben habe, bin ich mit der Geschichte fertig. Und das ist dann, deswegen quäle ich mich immer so mit Überarbeitung und Lektoratsdurchgängen, weil mich das so unfassbar langweilt, weil da ist, erfahre ich ja nichts mehr Neues. Also da ist ja alles schon erledigt.
Ja,
ja.
Und dann
an
bin
dem
ich so
Punkt habe ich dann auch
mittendrin.
keinen Bock mehr drauf. Ja, du bist dann so richtig drin. Nee, das sehe ich ähnlich. Also da habe ich dann auch meistens keine Lust mehr, weil man dann zum gefühlten tausendsten Mal sein eigenes Buch gelesen hat, dann nervt es mich auch ein bisschen. Aber nee, für mich ist so das Schöne, dass dann auszuformulieren. Also natürlich macht es ja Spaß, sich auch vorher diese Geschichte zu entwickeln, aber diese Geschichte dann zu erzählen. Also das ist schon das, was mir dann den großen Spaß macht. Aber das ist ja auch das Faszinierende. Also wie unterschiedlich, also so wie alle Menschen unterschiedlich sind, so sind es halt auch Autoren. Ich finde es faszinierend, dass wir
Total.
trotzdem am Ende alle zum gleichen Ergebnis kommen. Wir schaffen es,
Ja.
eine Geschichte mit einem Spannungsbogen und einer Heldenreise zu erzählen. Und wie unterschiedlich diese Wege dahin sind, ist absolut faszinierend.
Ja, finde ich auch. Also das ist auch irgendwie eines der größten Wunder, die ich in unserer Branche da so erlebe. Und ich habe ja viele Jahre gedacht, dass mit mir was falsch ist, weil ich einfach so ungern geplottet habe. Den ersten Roman, den habe ich auch mit einer Freundin zusammengeschrieben. Den haben wir natürlich auch ganz präzise geplottet. Also sie ist eine Deutsch-Amerikanerin und die hatte in den USA, hat die dann auch Creative Writing vor irgendwie 30 Jahren studiert. Das gab es ja bei uns alles gar nicht, als ich in die Uni gegangen bin, konnte ich Germanistik studieren, aber nicht irgendwie, wie man schreibt und sowas. Egal. Jedenfalls, sie wusste das alles und sie hat gesagt, das muss man so machen. Und dann haben wir das so gemacht. Und das war irgendwie auch cool, weil wir waren ja eben auch zu zweit. Deswegen kann ich diesen Reiz total nachvollziehen, dass du da mit Leonie Spaß dran hast und dass das gut funktioniert. Und ich plotte auch gerne zusammen mit anderen Leuten. Also mir macht das auch Spaß, nur halt nicht meine eigenen Geschichten. Weil, also aber wirklich auch, oder beziehungsweise ich spinne einfach wirklich immer gerne Geschichten rum, aber sobald ich weiß, wie es ausgeht, da habe ich wirklich überhaupt kein Bedürfnis mehr, das auch aufzuschreiben. Das ist ganz, ganz merkwürdig, was da so diese Blockade dann ist. Und insofern, außerdem, ich finde es so faszinierend. Ich sitze dann jetzt hier immer vor meinem Rechner und ich schreibe und ich schreibe und ich lese dann, während ich schreibe, lese ich natürlich mit und
Ja.
bin, das ist für mich wirklich so, das ist so, also das ist so der totale ultimative Kick und der Rausch, wenn sich die Geschichte vor meinen Augen in Echtzeit entfaltet. Das
Ja.
ist, finde ich, so großartig, ohne dass ich eine Ahnung habe, was ich eigentlich wirklich tue. Und das finde ich eben total cool dran. Also das ist so mein Ding. Aber ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, dass ihr so detailliert plottet. Also wirklich so, also so granular. Wahrscheinlich ist ja euer irgendwie Plot, der aufgeschriebene Plot schon irgendwie 30% oder sowas des ganzen Romans,
Ja,
oder?
das ist ja, das ist schon recht umfangreich dann, ja.
Ja. Wow.
Ja, das ist wild. Aber ja, so hat wirklich jeder seinen
Eben.
völlig
Wenn es
eigenen
für euch
Weg und
funktioniert, super.
ich glaube, ich könnte nicht
Deine.
so richtig ins Blaue reinschreiben. Das wäre, glaube ich, für mich die größte Herausforderung.
Ja, es ist. Ja, es hat manchmal, also es macht mir inzwischen, macht es mir keine Angst mehr. Es hat mir in den Anfangsjahren, als ich immer gedacht habe, es ist falsch, weil ich immer dachte, alle sagen ja, und in allen Schreibratgebern steht ja drin, dass man plotten muss und dass man eben auch nach einer konkreten Struktur plotten muss. Was weiß ich, Heldenreise oder welche Prinzipien es da noch alles gibt und sowas. Drei-Akt-Struktur, Vier-Akt-Struktur. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich mache mir auch nie Gedanken drüber, aber
ich glaube, das ist der Punkt, weil, ja, ich glaube, darum
ja.
geht's. Also es gibt keinen Muss und keinen. Jeder muss für
Ja.
sich selber den Weg finden, der ihm gut tut. Ich glaube, das ist das Einzige, was zählt.
Ja, als
Genau.
als jetzt hier bei Papyrus vor einigen Jahren mal irgendwie diese Denkbrettvorlagen rauskamen, wo man direkt mit
Oh,
plotten
hör mir
konnte,
auf.
dachte ich, geil, das machst du mal, und habe angefangen,
Mhm.
davor gesessen. Und dann habe ich entnervt nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder Stunde aufgegeben, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und irgendwann wollte ich damit auch gar nichts mehr anfangen. Zwar nutze ich das Denkbrett.
Entschuldigung, Herr Rabe, wenn ich dich jetzt mal hier unterbrechen darf. Wie oft hast du mich mit diesem Papyrus-Denkbrett gequält?
Moment, das ist ein von mir selber gemachtes Denkbrett und
Ach
keine
so.
fertige Struktur, in die ich
Ah.
mich reinpressen muss. Weil da habe ich, also selbst hier auch für Apple Tree Murders, hatte ich gedacht, ah ja, hier für Krimi und so, da kannst du dann machen, hier Antagonist und Protagonist und hier und die Hilfskräfte und was auch immer und was ist denn der Konflikt und hin und her. Und ich dachte, nee, lassen wir mal.
Ja, also Christian und ich, wir schreiben ja auch gelegentlich Bücher zusammen. Also jetzt, wir sind gerade in dem zweiten gemeinsamen Roman, aber das funktioniert natürlich nicht so wie bei dir und Leonie, sondern das funktioniert so, einer schreibt ein Kapitel, dann liest es der andere, dann diskutieren wir kurz drüber, wenn es gut läuft, diskutieren wir kurz drüber, wie es weitergehen soll. Wenn es nicht gut läuft, schreibt der andere einfach und wenn es wieder zurückgeht, dann okay, gut, dann muss man halt jetzt mal sehen, wie man da jetzt weitermacht. Also das ist schon eher wild, wie wir das machen. Und jetzt haben wir es auch einfach mal wieder unterbrechen müssen für seit Monaten, weil wir andere Dinge wieder getan haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Geschichte zu
Och,
einem
doch,
guten Ende bringen
das wird
werden.
bestimmt noch ganz lustig für manche zumindest. Für die, die
Ja, mit
überleben.
Sicherheit.
Nee, aber das ist
Ja, aber das ist genau, aber das ist eben wie viel Zeit kann man sich oder darf man sich auch lassen für die Geschichte und so, ne? Wenn man einfach auch die Zeit hat und das reifen lassen kann, dann muss man sich ja halt da auch nicht drängen und hetzen.
Ich habe
Ja.
eine Weile lang habe ich irgendwie mir selber irgendwie Deadlines gesetzt und sie dann voller Lust an mir vorbeiziehen lassen oder voller völliger Überforderung oder so. Und jetzt das Projekt ist das erste, wo ich offensichtlich so einen Bock drauf habe. Hätte ich mir vorher auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich wesentlich vor meiner gesetzten Deadline vermutlich schon fertig sein werde. Zumindest mit der Grundversion.
Ja,
Ja,
wie
sagenhaft.
cool. Ja.
Also ich funktioniere ja überhaupt nur mit Deadline. Wenn ich keine Deadline habe, schreibe ich auch nicht. Also manchmal frage ich mich, warum ich Autorin geworden bin, da ich nicht schreibe, wenn ich weiß, bevor. Also ich schreibe nur dann, wenn ich die Geschichte nicht kenne. Und ich schreibe auch nur dann, wenn ich wirklich genügend Druck habe. Also das ist, aber egal. Nee, jetzt, Jana, mal zu dir. Ich wollte jetzt eigentlich auf deine aktuelle Reihe mal zu sprechen kommen. Die ist ja, also ich nenne es leider immer Bergdoktor, ist aber natürlich nicht
Ja,
Bergdoktor, es
musste
heißt,
ich auch
aber
spontan
heißt.
dran denken.
Die Bergpraxis, genau.
Die
Ja,
Bergpraxis.
aber natürlich, meine, es sind Bergdoktoren, das sind Doktoren in den
Ja.
Bergen, also das
Ja.
passt schon. Ja.
Ja. Und das sind natürlich, also ich habe mir gedacht, wäre ja vielleicht, du könntest ja auch mal so einen Dorfpolizisten oder Polizistin oder sowas machen, aber das kommt dann auch nicht für dich in Frage. Das muss also schon irgendwie ein anderes Setting sein, oder?
Doch, das hatte ich tatsächlich schon mal. Also das war Herz und Tal hieß das. Das spielt im Chiemgau. Und da ist auch der Hauptprotagonist ist ein Polizist, der aus München in seine Heimat zurückkommt, als aber ein Streifenpolizist, also eben kein cooler Kommissar, also halt irgend so ein Kriminalkommissar, sondern einfach ein richtiger Polizist, der dann aber auch immer sehr lustige Dinge einfach auf der Straße erlebt. Und nee, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, ja.
Ah, okay.
So
Sehr
richtiger
schön.
Dorfpolizist, ja.
Ja.
Weil auf dem Dorf
Magst du
erlebt man auch
was?
spannende Dinge als Polizist. Da ist man ja vieles. Da ist man ja dann auch ein bisschen Pfarrer und alles in Fernunion gefühlt.
Ja. Verständlich.
Ja, das glaube ich auch. Aber magst du jetzt mal ein, zwei Sätze zu den aktuellen Büchern? Ich habe nämlich die neueste Bergpraxis ist ja an meinem Geburtstag erschienen, deswegen Happy Release Day nachträglich nochmal. Ja, danke. Und dann dachte ich mir, es kann ja nur gut werden. Du hast auch so ein tolles Buchmesse-Reel gemacht, wo dir ganz viele Menschen mit dem Buch in der Hand gratuliert haben. Das fand ich auch ganz süß, habe ich mir heute auch angeguckt. Also ich meine, jetzt haben wir hier noch ein paar Minuten, wobei wir ja schon ziemlich lange plaudern, aber nutze die Gelegenheit und erzähl doch mal unserer Zuhörerschaft, worum es in dem Buch geht oder in der Reihe geht und worauf man sich freuen darf.
Ja, die Bergpraxis ist eine kleine Hausarzt- und Kinderarztpraxis mitten in den Allgäuer Hochalpen. Also also ein fiktiver Ort, Waldkirch, aber wer es kennt, so in der Gegend um Oberstdorf. Das ist so die Ecke vom Allgäu, in die ich selber sehr, sehr verliebt bin. Ich liebe dort alles dran. Die Berge, die Wälder, die Kühe, vor allen Dingen die Kühe. die liebe ich wirklich sehr. Und ich finde das einfach, also ich mag die Berge und alle anderen schreiben ja schon an der Ostsee und der Nordsee. Und dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich doch meine Bücher einfach in der anderen schönen Ecke spielen. Und von uns aus ist es ja auch nicht weit. Aus Stuttgart in die Berge und deswegen bin ich dann gerne da und atme dann einfach wirklich so diesen Vibe ein und schreibe da dann die Geschichten. Und im Endeffekt ist es eine kleine Praxis, zwei Geschwister, die sich da durchkämpfen und im ersten Teil kommt der beste Freund des Bruders, um da ein bisschen zu unterstützen. Der ist allerdings aus Frankfurt und kommt so aus der Uni, Klinik, Notaufnahme, 1000 Sasser, Superhirn. Und sie, die Schwester, ist halt ein bisschen auch mit Naturmedizin und geht die Dinge halt einfach ein bisschen anders an. Und das gibt natürlich viel Potenzial. Und im zweiten Teil geht es dann um den Simon, den Kinderarzt. Und im dritten, das fand ich auch ganz faszinierend, um eine sogenannte Versorgungsassistentin, was es auf dem Land ja oft noch gibt. Also früher hat man Gemeindeschwester gesagt. Das sind so die praktisch selber unterwegs sind, um eben sich um Patienten zu kümmern, ohne dass dann eben jedes Mal der Hausarzt dann auch auf einen Hausbesuch gehen muss und die da einfach auch das Landleben im ersten Moment gar nicht so cool findet, aber natürlich dann der gute, gut aussehende Bio-Bauer, das ist das Besseren überzeugt. Genau, ja. Das ist mal so grob der Rahmen. Ja, aber einfach in einem ganz schönen, cozy Bergsetting.
Ja. Ja, das und das funktioniert ja einfach gut und auch gerade so dieses Dörfliche, das kommt ja einfach auch wirklich gut an bei den Leuten, weil man
Hat ja immer die gleichen Figuren, die dann eben auch drumrum sind und so, und das ist einfach schön. Ja.
Und ich glaube, wir alle haben ja so ein bisschen diese Sehnsucht nach bisschen simpleren Dingen und einfacheren Strukturen. Das Leben ist ja kompliziert genug. Und dann will man wenigstens mal, wenn man so abschalten kann in der Geschichte, will man es dann halt einfach auch mal ein bisschen übersichtlicher haben, was ja nicht bedeutet, dass die Themen, die in solchen Geschichten verhandelt werden, platt sind. Ganz im Gegenteil, da kann man ja auch gerade in so einem überschaubaren Setting kann man ja auch die krassesten Dinge auch noch erzählen, ja, weil es dann irgendwie trotzdem besonders schöner dann, eingebettet genau. ist. Genau, ja. besonders dann, ja. Finde ich eben auch. Also das finde ich auch super reizvoll und deswegen liebe ich dieses Genre ja auch so sehr. Auch wenn ich persönlich wirklich es liebe, in der Großstadt zu leben und es mir auch gar nicht anders vorstellen kann. Also ich bin auch gerne mal so im Urlaub, mal so ein paar Tage oder auch mal Wochen irgendwie auf dem Dorf und auf dem Land. Aber ich kann mir das jetzt nicht so als dauerhaftes Leben vorstellen. Also da liebe ich so das Großstadtleben schon eigentlich zu sehr. Aber in den Geschichten finde ich das super. Das ist wirklich, finde ich, noch viel reizvoller, also für mich persönlich jetzt als eben so eine Großstadtgeschichte zu schreiben. Das, aber gut. Nee, also ich große Leseempfehlung für euch da draußen, liebe Leute. Jana schreibt ganz toll, auch wenn sie plottet, was ich jetzt persönlich nicht verstehe. Vielleicht auch, weil sie plottet.
Man weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Also, wenn ihr es kuschelig haben wollt, dann guckt mal, was sie so geschrieben hat. Ja.
Dankeschön.
Dem hätte ich jetzt spontan auch nichts hinzuzufügen.
Ja. Oh, jetzt kommt die Polizei.
Die Kollegen kommen. Nee, hey. Sind doch vorbeigefahren. Gut.
Sind doch vorbeigefahren, eigentlich.
Gerade nochmal gut gegangen.
Ja, du musst nicht zum Einsatz.
Sehr gut. Liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Auch
schön,
von dass mir.
Du da Danke warst. Für die Einladung. Ja. Ja, war schön, mit euch zu quatschen.
Das können wir vielleicht und? Auch irgendwann mal live, also ohne ein Mikrofon machen, sollte ich mal irgendwie die Richtung einschlagen, wo ihr euch beide auch befinden solltet, was vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich ist, aber man weiß ja nie.
Wir hoffen
also,
drauf. Genau,
ich würde mich
schön,
auf jeden Fall bei einem Kaltgetränk oder auch bei einem heißen Tee durchaus noch mal ein bisschen weiter unterhalten und damit drücke ich auf einen Knopf und weiß noch gar nicht so richtig, was passiert.
Tschüss, ihr Lieben.
Macht's gut.
Tschüss. Vielen Dank.
Oh je, ich sehe, das dauert jetzt anderthalb Minuten.
Nee, das schauen wir uns nicht an. Was hast du da? Du willst es durchziehen.
Ja, stellt euch einfach vor, wir reiten jetzt so quer durch die Prärie.
Du geht eh gerade so die Sonne unter, das passt.
Da ist aber sehr viel Pathos dabei heute, Christian.
Ja. Dachte mir, da stand was mit Action, was ich mir in die Datei geschrieben habe. Das dachte ich würde passen, aber...
Wenn es mal wieder länger dauert.
Habt ihr jetzt Snickers am Start?